Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste, Oliver Lichtwald und Christoph Jeckle, und zugeschaltet aus München, Konstanze Ramsberger. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt den Film gedreht aus dem Takt Musik, über einen Film über Musik und Demenz. Wie habt ihr euch dem Thema denn angenähert? Warum dieses Thema als Masterabschlussarbeit?
Wir haben im November 2015 von der neuen Konzertreihe Seelenbalsam mitbekommen, die die Württembergische Philharmonie Reutlingen durchführen wollte damals. Eine Konzertreihe, die sich vor allem, und nicht ausschließlich, aber vor allem an Menschen mit Demenz und deren Angehörige gerichtet hat und die damit Demenzkranken wieder eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen wollte. Und das fanden wir ein spannendes Projekt und haben uns dann da relativ schnell dafür entschieden, zu versuchen, dann einen Dokumentarfilm drüber zu drehen, Menschen zu finden, die in ihrem Alltag Zugang zu musiktherapeutischen Angeboten haben, die selbst musizieren und die natürlich auch von der Demenz betroffen sind. Und dadurch war dann das Thema für uns da und dann sind wir dem ein gutes Jahr lang nachgegangen.
Wie habt ihr euch gefunden? War das von Anfang an klar, dass ihr es zu dritt macht, die Masterarbeit?
Ja, wir studieren zusammen, ja, sind ein Jahrgang, in einem Jahrgang gewesen und haben auch alle zusammen gearbeitet am Zentrum für Medienkompetenz. Von daher kannten wir uns dann noch näher und so haben wir uns gefunden dann auf das Masterprojekt.
Und dann die Aufgabenverteilung, wenn man zu dritt ist, wer macht dann was?
Das war eigentlich auch relativ schnell klar, glaube ich, bei uns dreien. Ich selbst bin freier Fotograf und war daher relativ schnell klar, dass ich die Kamera übernehmen werde, weil ich auch schon viel Kamera gemacht habe. Olli ist ein super, super Tonmann, Tontechniker und Konstanze hat dann die Interviews vorbereitet und geführt und da die Redaktion, die Autorenschaft übernommen.
Und Postproduktion, Schnitt haben wir dann wieder alle zusammen gemacht.
Wie lang lief das jetzt? Von der quasi Idee bis zur Fertigstellung, Premiere ist jetzt am Samstag?
Ja, knapp über ein Jahr dann.
Ja, über ein Jahr.
So, Konstanze, schön, dass wir dich auch hören aus München. Du bist jetzt weg aus Augsburg, Entschuldigung. Du bist jetzt weg, nicht mehr in Tübingen zu Gast. Du hast deine Zelte jetzt hier abgebrochen.
Ja, genau. Ich bin schon weitergezogen.
Und hast die nächste, jetzt kommt das richtige Berufsleben dann? Oder was gibt es nach der Masterarbeit?
Ja, ich arbeite jetzt gerade als freie Redakteurin, Autorin und da ist es ja egal eigentlich, wo ich bin und da wollte ich dann nach Augsburg.
Und jetzt?
Aber nochmal vielleicht zur Aufteilung, also ich hatte eben für das Zentrum für Medienkompetenz schon verschiedene Image- und Erklärfilme gemacht und da war es halt dann naheliegend, dass ich halt sowas wie Interviewführung und so weiter übernehme, weil ich da schon sehr viel gemacht habe.
Und jetzt eben der Titel aus dem Takt. Wie kam der zustande? Seid ihr schon von Anfang an daran gegangen mit dem Titel oder hat sich der so nach und nach dann ergeben? Was sagt der auch aus?
Kam sehr spät der Titel erst. Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir da drauf gestoßen?
Also unser Arbeitstitel hieß immer ein Film über Demenz und Musik, weil wir wussten, wir begleiten Demenzkranke und der rote Faden ist, den auch alle Geschichten, der die zusammenhält, ist das Thema Musik. Wir hatten viele, viele Titel immer wieder in den Raum geworfen und überlegt und am Ende war es unsere Professorin, die unsere Filmproduktion begleitet hat, die aus nichts auf diesen Titel kam und wir waren völlig hin und weg und sagten, ja genau, das passt. Das trifft auch das Leben von diesen Menschen. Es verbindet sowohl das Thema Musik als auch, dass etwas nicht mehr funktioniert, dass etwas aus dem Takt geraten ist und von daher fanden wir das einen sehr sprechenden und schönen Titel und haben uns dann auch alle ganz schnell darauf verständigt, dass wir den behalten wollen.
Ist es wirklich so? Habt ihr das auch so erlebt? Das Leben gerät aus dem Takt, wenn man Demenz kriegt? Ist das die Analogie?
Ja, Konstantin? Auf jeden Fall. Also, wenn man halt, man kann es ja auch auf die innere Uhr zum Beispiel beziehen, die ja bei Menschen mit Demenz auch aus dem Takt gerät. Also Tag-Nacht-Zeiten können eben nicht mehr unterschieden werden, der Schlafrhythmus geht verloren. Und es hat ja auch was mit einer inneren Taktung sozusagen zu tun, mit der inneren Uhr. Also darauf kann man es allein schon beziehen. Und auch einfach, dass man ja nicht mehr so hineinpasst in das normale gesellschaftliche Leben, wenn man nicht mehr weiß, was mache ich in dem Supermarkt oder wie muss ich mich bei einem Konzert verhalten zum Beispiel. Und das sind ja alles Dinge, wo, ich sag mal, das normale Hygieneverhalten aus dem Takt ist oder aus dem Fugen gerät.
Und wie habt ihr euch dem Thema dann angenähert, indem ihr quasi, war klar, ihr sucht Menschen, die demenzkrank sind. Wie habt ihr die gefunden?
Also die Anbindung an die Musik war uns eben immer wichtig und wir sind dann so vorgegangen, dass wir geschaut haben, einen Zugang zu den Einrichtungen bekommen haben. Es war so, dass es damals auch eine Pressekonferenz von dem Seelenbalsam-Konzerten gab und da hatten wir die ersten Kontakte dann eben geknüpft und sind über diese Einrichtungen, über die Leiter dort, die haben wir quasi angesprochen, ob sie vielleicht, ja, ob sie sich vorstellen können, ob sie Menschen bei ihnen sind in den Einrichtungen, die vielleicht dafür in Frage kommen könnten, die auch einen Bezug eben zur Musik haben. Und so ist das angelaufen dann.
Und wie habt ihr denn den Kontakt zu diesen Leuten aufgebaut? Das stelle ich mir so schwierig vor, von Leuten das Vertrauen zu gewinnen, die sich vielleicht dann auch nicht an einen erinnern, wenn sie ja einfach Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis haben. Gerade dann stelle ich es mir schwer vor, ja einfach das Vertrauen zu gewinnen, dass sie dann auch gerne mitmachen und so. Wie habt ihr diesen Kontakt aufgebaut?
Also es war auf jeden Fall, hört man mich eigentlich gut?
Ja, man hört dich.
Okay. Es war auf jeden Fall nicht einfach. Also bei einigen haben wir uns dann auch immer wieder neu vorgestellt und erklärt, wer wir sind und was wir machen. Und das Erstaunliche war aber eigentlich, dass das Vertrauen sich dann immer im Gespräch total schnell entwickelt hat. Weil wenn die gemerkt haben, die sind da und hören denen zu und richten irgendwie unsere ganze Aufmerksamkeit auf die, dann... Also da war ich selber eigentlich immer sehr überrascht, dass sie da eigentlich nicht zurückhaltend waren. Also ich sage jetzt die, meinen halt so alle unsere Protagonisten damit. Also sehr offen, sehr freundlich, ja, sehr interessiert und neugierig einfach auch. Also habe ich auch nicht erwartet so.
Mhm. Und die Familien von denen oder die Angehörigen, die Partner, wir haben... Also habt ihr die auch gefragt oder also hatten diese Leute mit Demenz, hatten die dann jeweils einen Vormund oder durften die das noch für sich selber entscheiden oder seid ihr da eben auch mit den Familien in Kontakt getreten? Stelle ich mir dann eben auch schwierig vor, wenn man eben fragt, ob man den Angehörigen, der Demenz hat, in einem Kinofilm zeigen darf. So.
Ja, also beides. Die hatten, die meisten haben einen Vormund, und die haben wir natürlich gefragt, das muss man ja auch. Aber sie haben auch selber die Einwilligung gegeben. Also ich bin jetzt nie mit jemandem gedreht, der selber sagt nein und der Vormund sagt, aber doch, doch, meine Mutter macht da jetzt mit.
Ja.
Das hätten sie gemacht.
Ja.
Das war ganz klar. Und die haben halt so auch manchmal während den Dreharbeiten auf eine andere Art und Weise verstehen gegeben, jetzt reicht es mir jetzt. Könnt ihr dann mal heimgehen, so nach dem Motto, zum Beispiel dann immer wieder gefragt, ja, haben Sie nicht Hunger, wollen Sie jetzt nicht dann mal was essen gehen? Also das war bei einer eben im Pflegeheim so und da haben sie dann gemerkt, okay, jetzt reicht's offensichtlich, jetzt gehen wir.
Ja.
Was
ja.
waren das für Momente dann? Hat man da auch gemerkt, dass die Protagonisten dann irgendwie gestresst waren? Oder war das eher dann bei den Angehörigen der Stress?
Ich glaube, ich würde es gar nicht als Stress bezeichnen. Es war eher eine leichte Ermüdung. Das, was die Konstanze gerade angesprochen hat, war eine Situation mit einer Betroffenen selbst. Also da waren keine Angehörigen dabei. Und unsere Protagonisten waren zwischen, oder alle in den 80ern, also alles sehr, sehr, sehr gut oder betagte Menschen. Und da ist es dann einfach auch anstrengend, wenn man ein, zwei Stunden lang von einem Kamerateam begleitet wird. Wir haben immer versucht, uns so weit wie möglich zurückzunehmen, die jetzt nicht in irgendwelche Verhaltensweisen oder Szenerien zu drängen. Also das ist ja sowieso ganz und gar nicht. Aber trotz alledem ist es anstrengend, dann so ein Gespräch zu führen, weil viele von denen wohnen in Senioreneinrichtungen und haben dann einen sehr ruhigen und auch optimierten Alltag. Und dass dann ein junges Team kommt und sich ein, zwei Stunden lang mit denen unterhält, ist einfach anstrengend. Und deswegen hat man dann einfach irgendwann gemerkt, so jetzt reicht's und dann.
Und auch bei den Dreharbeiten war eben wichtig, man muss einfach Zeit mitnehmen. Weil man wusste am Anfang noch nicht, wohin geht dann die Reise innerhalb des Drehs. Ne? Das konnte man eigentlich nicht absehen. Da war es eben auch wichtig, Zeit mitzubringen, dann sich Zeit zu nehmen.
Stelle ich mir auch schwierig vor, weil ihr vorher meinte, dass die Constanze die Autorenschaft übernommen hat. Also praktisch so eine Art Drehbuch dann, oder? Geschrieben hat. Ich stelle es mir ganz schwierig vor, da eine Autorenschaft zu übernehmen oder halt überhaupt was zu schreiben, wenn einen eigentlich an jeder Ecke Überraschungen erwarten. Oder dann doch die Leute einfach anders reagieren und man nie weiß, wo die Reise hingeht. Also wie habt ihr das gemacht oder geplant?
Also. Ja, also ich habe eigentlich nie wirklich jetzt was geschrieben, dass ich jetzt am Anfang schon wusste, was am Ende rauskommen soll. Sondern ich habe halt die Gespräche danach auch, habe ich die halt alle transkribiert und mir genau angehört und wusste dann halt, was mir schon erzählt wurde und bin dann teilweise auf Aspekte nochmal eingegangen, habe dann nochmal nachgefragt oder habe überlegt, welchen Aspekt haben wir denn jetzt noch nicht gehört von der Person, weil dann da vorsichtig nachgefragt sozusagen. Und einmal tatsächlich haben wir versucht, was so ein bisschen zu inszenieren, weil eine Protagonistin noch sehr vital war am Anfang, als wir sie kennengelernt haben und immer erzählt hat, dass sie joggen geht. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, das brauchen wir unbedingt in unserem Film. Und das ließ sich dann auch so eigentlich nicht verwirklichen, weil so dieses klassische, gehen Sie mal von links nach rechts an der Kamera vorbei oder jetzt joggen Sie doch bitte einfach mal, das ging nicht. Also die ist dann zur Kamera ist so vorbeigegangen, ich habe ihr das halt erklärt, bitte einfach so tun, als wären wir nicht da und so weiter. Und dann geht sie vorbei und auf der Höhe von der Kamera guckt sie genau in die Kamera und sagt so, hallo, was machen wir denn
da? Und habt ihr das dann drin gelassen im Film? Das ist ja auch aussagekräftig. Das haben wir nicht drin.
Aber da war dann klar, okay, das funktioniert nicht. Und wir haben halt dann, deshalb gibt es aber im Film tatsächlich viele so Szenen, die eher so ein bisschen sind wie Making-of. Also wo ich dann auch im Bild bin oder mal die Tonangel im Bild ist, weil ich das halt auch nicht vermeiden ließ teilweise. Und weil wir es dann authentischer fanden, das drin zu lassen.
Das heißt, große Teile des Films waren zwar eben dann geplant oder nachträglich in Form gegossen, aber eigentlich auch erstmal improvisiert zu Beginn, so wie das klingt. Also
ja, kann man so sagen.
Und Setting und Szenerie war dann aber schon immer ähnlich, oder wie seid ihr da rangegangen? Du hast gemeint, ihr habt euch zurückgenommen als Team, aber man braucht ja trotzdem auch Qualität und so, wenn man auch ein abendfüllenden Film dann machen will mit 90 Minuten. Wie war dieses Setting denn dann so immer?
Also ich glaube, abgesehen davon, dass wir im Vergleich jetzt zu, wenn wir Interviews geführt hätten oder die Constanze mit Menschen, die nicht von der Demenz betroffen wären, hätten wir die Gespräche zwar oder sie dann besser vorbereiten können oder anders vorbereiten können, aber was wir ja wussten war, dass wir die Menschen in einer bestimmten Situation besuchen. Und die Situation war natürlich auch nicht immer nur, wir besuchen die im Seniorenheim und sprechen mit ihnen, sondern wir haben die bei einem Konzert begleitet. Wir haben Angehörige begleitet bei ihren Besuchen, bei ihren Angehörigen dann im Seniorenheim. Wir waren bei Spaziergängen dabei. Das heißt, wir wussten schon grob ungefähr, was genau passiert. Und im Nachhinein war unser Eindruck, dass wir sowohl mit den Protagonisten ganz großes Glück hatten, weil die sich alle sehr, sehr offen gezeigt haben und sehr spannende, wir einfach bei spannenden und auch sehr humorvollen Momenten dabei sein durften. Und dadurch sich eine schöne Dramaturgie dann auch im Nachhinein ganz problemlos eigentlich ergeben hat.
Was war denn die größte Überraschung, die euch passiert ist, wenn wir davon schon auch hatten, dass beim Dokumentarfilm immer Überraschungen passieren können? Womit hättet ihr so gar nicht gerechnet?
Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass eine über 80-jährige Frau jeden Morgen um 8 aufsteht und joggen geht.
Boah, überhaupt nicht. Das mache ich nicht mal.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Jeden Morgen. Und Boah. Zwar richtig schnell. Und bei den Interviews, wir waren mit ihr ein paar Mal dann auch spazieren, hat sie uns immer zu verstehen gegeben, also spazieren, nein, also das mache ich nicht. Also laufen schon und dann ist sie weggelaufen. Und dann ist sie losgejoggt. Also die war richtig ganz, ganz, ganz vital noch und das fand ich wirklich beeindruckend.
Hammer, ja.
Hattet ihr denn das Gefühl, dass durch eure Aufnahmen und den Film und die Beschäftigung mit diesen Menschen und deren Familien, dass sich in deren Leben irgendwas verändert hat oder auch bei den Familien? Also habt ihr bei denen irgendwas, wie soll man sagen, eben verändert?
Durch uns jetzt? Durch die Dreharbeiten oder durch die Krankheit oder durch die Musik?
Eigentlich
oder?
Durch die Dreharbeiten, durch den Kontakt zu euch und durch die Musik. Also sind die dadurch mehr auf das Thema Musik auch aufmerksam geworden? Oder ja, mich interessiert einfach, weil es ja eben doch bei denen oft ein bisschen abgeschirmtes Leben ist. Und gerade wenn dann so ein Filmteam bei denen ins Leben kommt, ja, habe ich mich einfach gefragt, ob es bei denen wohl was verändert hat.
Also ich glaube, dass der Konzertbesuch von dem Ehepaar, das wir auch begleitet haben, auf jeden Fall durch uns dann initiiert war, weil sie wussten nichts von dieser Seelenbalsam-Reihe.
Und also es ist ein Konzert, das heißt Seelenbalsam-Konzertreihe, nur nochmal für die
Hörer. Genau, die Seelenbalsam-Konzertreihe von der Philharmonie in Reutlingen. Und da sind die durch uns darauf aufmerksam geworden, sicherlich. Was mir jetzt zugetragen wurde von einer Tochter, der Mutter wir eben begleitet haben, für sie ist es jetzt eben ziemlich besonders, diesen Film zu haben, weil leider der Gesundheitszustand sich sehr verschlechtert hat von ihrer Mutter und sie jetzt einfach nochmal eine Erinnerung an eine ganz andere Zeit hat. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, wozu man halt natürlich auch bereit sein muss, ne? Wenn man das einmal so fixieren lässt auf Film sozusagen, dass es natürlich dann für immer konserviert ist und dann auch dementsprechend natürlich auch wehtun kann. Aber sie weiß es eben sehr zu schätzen und freut sich da sehr drüber, dass sie jetzt nochmal so eine tolle Erinnerung hat.
Wow, das klingt ja schön. Das bedeutet aber, ihr habt noch weiterhin teilweise zumindest Kontakt zu den Leuten und ihren Familien. Also weil du ja jetzt weißt, wie es der Tochter auch geht.
Ja.
Und habt ihr bewusst Kontakt gehalten zu den Leuten oder habt ihr auch Kontakt eben zu den Demenzkranken noch oder steht ihr einfach irgendwie in Kontakt mit deren Familien? So, oder wie macht ihr das?
Eher mit den Familien. Jetzt auch wegen der Premiere habe ich natürlich da allen Bescheid gesagt. Und ja, ich hätte auch eine Dame, die wir begleitet haben, gerne nochmal besucht, aber das war dann eben, ja, ist halt leider nicht mehr möglich. Und ja. Ist dann eher was, was halt dann in dem Moment mir irgendwie was geben würde, aber sie würde es wahrscheinlich gar nicht mehr so mitbekommen. Mhm. Und dann, genau. Also, ja.
Ja.
Es ist eben schwierig, da bringt man dann eher den Alltag durcheinander und muss halt sehr vorsichtig sein.
Ja. Hat denn das Drehen und die Beschäftigung damit nochmal eure Perspektive auf das Thema Demenz verändert? Also schaut ihr da jetzt anders drauf?
Also ich glaube, ein Stück weit hat es uns alle da auf jeden Fall was verändert, weil wir sind alle in den 30ern und vermutlich noch ein Stück weit davon weg, irgendwann an einer Demenz zu erkranken, auch wenn es mit Sicherheit viele von uns mal irgendwann erwischen könnte im hohen Alter. Aber für mich persönlich hat es die Angst vor diesem Schreckgespenst Demenz irgendwie ein Stück weit genommen, weil so schlimm diese Krankheit ist, und ich glaube, wenn man die Diagnose bekommt, ist es fürchterlich, weil man weiß, man wird in den nächsten Jahren geistig ganz stark abbauen und man wird ein Stück weit seine eigene Identität, seinen Charakter vielleicht auch verlieren. Aber dennoch sind Momente möglich, die zumindest für uns Außenstehende glücklich erscheinen. Also dass wir die Menschen können trotzdem lachen und können Spaß beim Besuch von Konzerten haben oder beim gemeinsamen Singen und Musizieren. Und man ist nicht, was ist auch sprachlich ganz, ganz spannend, man ist nicht dement. Kein Mensch ist dement, sondern man leidet an einer Demenz und man ist mit Sicherheit geistig eingeschränkt zu gewissen Teilen und hat keine gut funktionierenden Gedächtnisleistungen mehr. Aber dieser Begriff dement sein impliziert ja immer, man ist verkalkt, man kann gar nichts mehr. Und da so ein bisschen auch das Bewusstsein zu schärfen, man ist nicht dement, sondern man ist demenzkrank, man hat eine Demenz, man leidet darunter, aber man ist immer noch ein Mensch mit ganz normalen Bedürfnissen und kann schon auch noch glückliche Momente erleben.
Das ist ja ein ganz schönes, ja, fast Fazit für euch oder auch für mich. Also wenn es einem, ja, der Dreh allein einem schon so sehr, sag ich mal, den Schrecken davor nimmt, dann hat allein das ja schon ganz viel euch auch gebracht, so klingt das.
Ja, auf jeden Fall.
Und was mich überrascht hat jetzt, Entschuldigung, ja, Konstanze?
Sorry.
Ja, sprich.
Nee, nur weil auch jetzt so deine Fragen waren ja jetzt auch immer, oh, das stelle ich mir so schwierig vor, das ist so schwierig. Und auch wenn ich erzählt habe, über was mein Abschlussfilm geht, da war immer so, oh, schwierig, das ist aber ein krasses Thema. Aber irgendwie festzustellen, dass es, natürlich ist es eine schreckliche Krankheit und dass sie nicht behandelbar ist, ist furchtbar. Aber wie viel diese Menschen einem oder uns allen eigentlich am Ende noch geben können, wie viel die schon immer noch mitbekommen. Und ja, das ist eigentlich was total Wertvolles und, glaube ich, ist auch wichtig, sich das bewusst zu machen, ja, dass man diese Menschen eben nicht einfach so abschreibt. Mhm. Mhm. Ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell. Und ja, ich hoffe, dass der Film da ein bisschen was dazu beitragen kann, dass man da ein bisschen umdenkt.
Ja, welche Rolle spielt denn da die Musik dann jetzt? Na, da, der Film geht über Musik und Demenz. Und welche Rolle spielt Musik, die auf die Krankheit und auch auf das Leben dann der Protagonisten, im Leben der Protagonisten?
Ja, zunächst mal ist es so, dass die an Demenz erkrankten Menschen irgendwann die Sprache ja nicht mehr funktioniert, aber sie mit der Musik immer noch ansprechbar sind. Das kommt, ist quasi dann eine Kommunikationsebene, die immer noch funktioniert. Und es ist ja auch so, dass die Sprache ist ja auch aus der Musik entstanden, also aus einfachen rhythmischen Lauten. Später hat sich die Sprache entwickelt. Es war sehr Basales und auch durch die einzelnen Ausprägungen der Musik, also gerade wenn man den Rhythmus nimmt, das ist auch eben das, was den an Demenz erkrankten Menschen auch wieder helfen kann. Also weil er auch ein Musikstück hat eine gewisse, hat eine Struktur, hat einen Rhythmus. Und dass das unglaublich helfen kann dann wieder im Alltag. Da auch wieder, ja, also dass es da eben dadurch Momente gibt, wo die sich auch wohlfühlen und dadurch eine Struktur tatsächlich auch durch die Musik bekommen.
Ja. Wie ist das mit dem, wie funktioniert Sprache dann nicht mehr? Die verstehen nicht mehr jeden einzelnen Satz oder verstehen nicht mehr die Zusammenhänge?
Sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt dann auch einfach Wortfindungsstörungen. Ne? Die Menschen verstehen zum einen nicht mehr alles so, können sich selbst auch nicht mehr so gezielt differenziert ausdrücken, wie wir das oder wie sie das selbst gewohnt waren. Zwei unserer Protagonisten haben einen ganz, ganz hohen Bildungsstand gehabt, die dann auch natürlich ein Stück weit irgendwann verloren geht. Und was über Musik auf jeden Fall erreichbar ist, ist einfach diese Emotionen. Also man merkt es denen auch an. Also in Seniorenheimen zum Beispiel, die wir da besucht haben, wird auch extrem viel an gemeinsamen Musizieren angeboten. Von regelmäßigem gemeinsamen Singen und einer Art Seniorendisco. Und dann kommen wieder Musiker, die was vorspielen. Und da hatten sowohl wir den Eindruck, in den Momenten, in denen wir es mitbekommen haben, als auch von Angehörigen, die uns das immer wieder berichtet haben, dass in diesen Momenten die Menschen wirklich gelöst sind, dass die sich emotional angesprochen fühlen und sehr wohl fühlen und das eben über Sprache an sich nicht mehr so zugänglich ist.
Und das sind manchmal auch nur kleinste Regungen, also sei es ein Tippen mit dem Finger dann oder der Gesichtsausdruck sich leicht verändert.
Weil sie eben auch sich anders nicht mehr ausdrücken können, aber ein großer Effekt ist für das Gefühlsleben und es sich eben ja mit kleinen Kleinigkeiten dann ausdrückt, wie für euch natürlich als Filmemacher, ist dann auch schwierig, solche kleinen Momente auch einzufangen und daraus was Großes zu machen, oder?
Absolut, ja. Deshalb haben wir bei den Konzerten zum Beispiel auch mit mehreren Kameras gedreht, um da auch ja, möglichst viel einzufangen dann in der Hinsicht. Ja.
Und ansonsten, wie der Olli vorher schon gesagt hat, einfach Zeit genommen. Die Zeit für die Menschen genommen, genau. Für die Situationen, um dann auch solchen Momenten beiwohnen zu können mit der Kamera.
Was sind denn da auch nochmal gute Momente gewesen bei Konzerten gerade? Was gefällt euch da als Filmemachern besonders?
Also bei den Konzertaufnahmen, oder Constanze, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, dass man, mir ist da jetzt sofort eine Protagonistin eingefallen, wo wir das während dem Dreh eigentlich gemerkt haben, aber dann beim Sichten des Materials, dass sie offensichtlich einmal während dem Konzert völlig die Orientierung verloren hat und nicht mehr wusste, wo sie ist. Das hat man dann in ihrem Gesichtsausdruck ziemlich stark gesehen. Und ja, also es sind ja jetzt dann nicht nur positive Gefühle, die dann auch so eine Musik hervorruft. Also ich glaube, man darf nicht denken, dass Musik eine Art von Therapie ist, weil das ist nicht therapierbar in dem Sinne. Aber ich glaube halt, wenn man in der Welt lebt, in dem einem so viel dann nicht mehr verständlich ist, wo man ist, wer man ist, und so weiter, glaube ich, dass es einfach was sehr Beruhigendes hat und auch ja, nochmal ein Dinge fühlen lässt, die man quasi schon fast vergessen hat. Aber man darf jetzt nicht glauben, man macht ein Musikstück an und dann wissen die Menschen plötzlich wieder, dass sie früher mal Lehrer waren oder sowas. Also das passiert nicht.
Und bei welchen Arten, sage ich mal, von Musik oder von, ja, kamen denn diese Filmszenen zustande? Also eben hauptsächlich bei dem Konzert oder haben die Leute auch dann selber gesungen oder musiziert? Welche ja, Situationen habt ihr da mitgefilmt?
Ich glaube, das verraten wir nicht allzu viel, oder?
Ja, okay.
Also es gibt Unterschiede, wie gesagt, es gibt das Konzert, dann gibt es eben diese Veranstaltung wie Singkreis und Tanztee und ja, dann gab es eben auch noch andere Momente, genau, und wo sie musizieren.
Aber eher klassische Musik in der Regel. Also da elektronische Musik oder Rock hat man da eher nicht, dann wenn ich...
Eher wenig.
Nee, ich glaube, das ist dann, wenn uns vielleicht in 30 Jahren das Schicksal ereilt, ich glaube, dann würde wahrscheinlich eine andere Musik für uns da zugänglicher sein.
Bei dir dann Drum and Bass, ja.
Zum Beispiel, genau. Was wäre es bei dir, Christoph?
Bei mir eher Hip-Hop.
Und bei Konstanze?
Ja. Vielleicht 90er.
Und was mich noch interessieren würde, haben die Leute, die ihr jetzt gefilmt haben, hat stärkere Reaktionen gezeigt beim Singen? Also das, ja, oder eher beim Zuhören?
Schwer, ja, also das Mitmachen ist da ganz unterschiedlich ausgeprägt, wie gesagt, von kleinsten Fingerbewegungen, durchaus, es gibt Momente, da stehen sie auch auf und sind dann aufgewühlt beim Singen. Es gibt welche, die singen mit, welche nicht. Also das kann man so nicht pauschal, also es ist ganz unterschiedlich, die Reaktion einfach drauf auf Musik.
Und die Reflexion dann auf dieses Thema, also ihr habt sie begleitet, beobachtet, es ist einfach auch ja, dargestellt, aber dann auch hinterher oder währenddessen die ganze Zeit mit denen darüber zu reden. Was kam da denn nochmal alles so bei raus im Nachklapp? Wie diese Wahrnehmung? Kommen da auch positive und negative Sachen? Was kam in den Interviews denn alles da noch zur Sprache, Konstanze?
Also jetzt in Bezug auf Musik?
Ja.
Ja. Also ein Protagonist hat, da habe ich ihn auch gefragt, wie er sich denn dann fühlt, wenn er Musik hört, wie das für ihn ist. Und dann hat er gesagt, ein warmes Gefühl im Oberbauch.
Ach, wie schön.
Und das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Art, das zu beschreiben. Und da ist mir dann halt auch aufgefallen, okay, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würde ich denn da antworten, wie Musik auf mich wirkt, ist ja auch irgendwie schwierig. Und ich habe eher auch so situativ halt gefragt, und wie hat es Ihnen jetzt gefallen, wie war das jetzt, wie fühlen Sie sich? Und das war eigentlich dann immer total positiv, also vor allem bei einer Betroffenen auch, die war eigentlich immer sehr, sehr schlecht drauf, so kann man sagen. Also bei der ist es halt verbunden mit so einer, ja, vielleicht leichten Depression. Und heute ist nicht mein Tag, heute geht es mir gar nicht gut. Und dann danach, so ein schöner Nachmittag, hat sie dann gesagt. Also das war halt diese Änderung in dem, wie geht's Ihnen denn heute? Das war halt wirklich überraschend. Ja.
Wow, das ist eigentlich eine ganz große Sache. Also ich meine, sowas verhältnismäßig Einfaches wie Musik und dann so eine große Veränderung in ihrem Befinden. Also das ist schon toll, wenn man das so miterleben kann. Mich interessiert noch, ob die Leute, die ihr eben gefilmt habt, ob die verschiedene Arten von Demenz hatten, weil es eben so viele verschiedene Arten von Demenz eben gibt. Habt ihr da, wie soll ich sagen, auch darauf überhaupt, sag ich mal, geachtet oder irgendwie Wert gelegt oder war euch das jetzt nicht so wichtig? Also ob die jetzt eben Alzheimer haben oder eine andere Art von Demenz, spielt das eine Rolle in dem Film oder in der Perspektive, die ihr habt?
Ich glaube, es spielt keine starke Rolle, weil wir den Menschen allen auf einer gleichbleibenden Ebene und Art und Weise begegnet sind. Die leiden an unterschiedlichen Formen, von eine der Damen, bei der ist es familiär bedingt. Ihre Schwestern haben das, ihre Eltern haben das zum Teil war es eine Alzheimer-Erkrankung. Aber ich glaube, für unsere Herangehensweise hat das eigentlich keine große Rolle gespielt, jetzt welche Diagnose das ganz genau war. Was für uns eher wichtig war, da hatte ich vorher schon dran gedacht, als Konstanze erzählt hat, wie sie die Gespräche vorbereitet hat, war sowohl die Vor- als auch die Nachbereitung und ganz viele Diskussionen, die wir über ethische Fragestellungen hatten. Also welche Szenen wollen, dürfen wir denn zeigen? In welchen Situationen können wir den Menschen begegnen? Weil man als Dokumentarfilmer natürlich auch eine Verantwortung seinen Protagonisten gegenüber hat, die nicht bloßzustellen. Und hatten da auch ein, zwei Momente bei den Dreharbeiten, die für uns auch dann eine große Herausforderung war, zu merken, wie weit können wir jetzt noch mitgehen, wann müssen wir eingreifen, wo müssen wir unsere Protagonisten schützen. Und das ist auch was für Konstanze natürlich dann auch in der Situation ganz wichtig war, weil Olli und ich dann doch tatsächlich einfach nur die waren, die das Ganze beobachtet haben mit Bild und Ton und Konstanze ja die Gespräche und die Situationen eher geleitet hat.
Und nach welchen Kriterien kann man das dann auswählen? Einfach eben intuitiv oder wie kann man das machen, dass man sich irgendwie sicher sein kann, dass die Leute nicht bloßgestellt werden?
Also ich hatte danach, nach dem Dreharbeiten, ein Gespräch mit Michael Schmieder, der hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Dement, aber nicht bescheuert. Der ist Leiter des Heims Dortmund in der Schweiz. Und habe das eben auch gefragt, also sein Buch hatte ich nicht zur Vorbereitung gelesen, dann habe ich ihn eben nochmal gefragt und er hat einfach gemeint, würde sich der Mensch ohne eine Demenzerkrankung in der Situation bloßgestellt fühlen. Das sei ein guter Gradmesser und dann ganz einfach keine, also jetzt zum Beispiel, wenn jemand sich einlässt oder derlei Dinge, dass man sowas eben, also wo es dann wirklich gegen die Würde geht, jemanden so darzustellen, dass man sowas eben auf keinen Fall zeigt.
Wie liefen eure Diskussionen?
Das war sowieso klar. Also,
Entschuldigung. Wie liefen eure Diskussionen darüber dann ab, wenn ihr quasi euch darüber auch ausgetauscht habt nochmal im Nachhinein? Hat sich dadurch dann auch nochmal was verändert? Habt ihr da was rausgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Protagonistin hat sich eigentlich ständig wiederholt. Sie hat einfach immer wieder dasselbe gesagt, alle 2 Minuten so ungefähr. Und das hat natürlich dann auch einen komischen Effekt. Und das haben wir dann auch beim Sitzen gemerkt, dass wir da einfach regelmäßig drüber lachen, weil man wirklich halt sich denkt, das kann nicht wahr sein, jetzt sagt sie es wirklich nochmal. Und da haben wir dann sehr darauf geachtet, dass es hat zwar immer noch teilweise einen komischen Effekt und ich glaube, das ist auch in Ordnung, aber wir haben halt eben darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu so einem Running Gag wird und man dann nur noch über sie lacht, weil das wäre auf jeden Fall an der Sache vorbei. Man muss es ja irgendwie zeigen, dass es die Wiederholung gibt, weil das ist einfach ein Symptom der Krankheit. Aber sie soll nicht zur Witzfigur werden, dadurch, dass man sie eben, das kann man ja dann auch so schneiden, man könnte ja immer wieder den Satz hintereinander schneiden, dass man wirklich merkt, die hat das an die 50 Mal gesagt und da haben wir uns halt dann ganz bewusst dagegen entschieden.
Das finde ich so, also fand ich an eurem Trailer so toll, dass es irgendwie so eine Leichtigkeit hat durch diese Komik. Also in dem Trailer wird gleich in der ersten Szene klar, also da ist eben eine Komik. Aber das fand ich eben so beeindruckend, dass der Mann in dieser Szene, in diesem Trailer eben überhaupt nicht bloßgestellt wird. Also man schmunzelt irgendwie, aber man verliert nicht, wie soll ich sagen? Also ich finde einfach, dass er eben nicht bloßgestellt wird. Ich glaube, das ist eine große Kunst, das in dem Moment zu schaffen. Jemanden zu zeigen, der so verletzlich ist oder noch verletzlicher jetzt als vielleicht andere Protagonisten. Und ja, diese Leute in ihrer Zerbrechlichkeit eben zu zeigen, ohne sie eben bloßzustellen, fände ich, glaube ich, am schwierigsten. Und daher meinte ich auch immer mit schwierig vorher. Ich finde das Thema eben insofern schwierig, eben, weil die Frage ist, ob und oder wie man das zeigen kann, wie man das ganz ehrlich auch zeigen kann, ohne es zu verschönern, aber auch ohne jemanden, so nackt darzustellen.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie denn unsere Diskussionen darüber verliefen. Die verliefen teilweise einfach auch richtig hitzig. Also als wir im Schnitt saßen, wir haben über einzelne Bilder gestritten, welches jetzt rein darf und welches nicht und welches muss und welches vielleicht zu tendenziös ist. Und also da haben wir uns sehr, sehr, sehr hitzig auch drüber diskutiert, weil dann ja auch nicht jeder dieselbe Meinung natürlich von vornherein hatte und der eine lieber noch ein Bild mit reingenommen hätte, das vielleicht noch entlarvender das Symptom dieser Krankheit zeigt, damit es noch klarer wird, aber dann vielleicht die anderen beiden eher dagegen stimmen und sagen, nee, das ist jetzt zu viel. Also da haben wir uns sehr, sehr, sehr lang und intensiv drüber auch Gedanken gemacht. Und
wie habt ihr das dann entschieden?
Ja, weil wir waren zu dritt. Also es gab am Schluss immer eine Mehrheit. Das war, glaube ich, ganz praktisch.
Einfache Mehrheit.
Ja.
Aber das Thema Humor war ja gerade jetzt auch schon wieder dran. Also ihr habt gelacht selber, die Leichtigkeit ist zu sehen und trotzdem ist es ein ernstes Thema. Also auch wieder eine Gratwanderung, aber wie habt ihr es eben, wie seid ihr damit auch mit euch selber dann umgegangen, dass ihr selber so eine gewisse Leichtigkeit und nicht Schwermut entwickelt, ne, mit diesem Thema und es gleichzeitig dann auch noch quasi hinterher sichtbar wird? Dass da auch Freude, dass da eben auch Humor und so noch im Leben steckt.
Ich glaube, da haben uns die Situationen das tatsächlich relativ leicht gemacht. Also wenn in den Momenten, in denen wir die Menschen begleitet hätten, auf den Konzerten, im Seniorenheim, zu Hause, wenn es dort keine humorvollen Momente gegeben hätte, dann hätten wir die auch nicht im Film. Dann wäre es ein anderer Film, ein traurigerer Film. Und das war für uns, glaube ich, schon auch überraschend zu merken, dass da auch ganz viel Humor einfach noch drin steckt. Wir hatten ganz großes Glück auch mit zwei unserer Protagonistinnen, die man auch im Trailer schon ganz kurz sieht, die einen sehr, sehr, sehr humorvollen und schönen Umgang miteinander haben. Und von daher war das Thema, glaube ich, für uns auch dann tatsächlich nie so schlimm, so dunkel, so traurig, wie die meisten Personen, mit denen wir gesprochen haben, das vielleicht vermutet hätten.
Ich glaube, was da auch ein wichtiger Punkt ist dass wir halt die Menschen vorher gar nicht kannten. Und ich glaube schon, dass es für Angehörige ist, es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und das darf man halt nicht vergessen. Wenn man vorher nicht wusste, wer der Mensch ist, dann lernt man den, also wie jetzt im Fall, wir haben die Menschen halt einfach als das kennengelernt, was sie jetzt sind. Und dass die vergessen haben, wer sie waren, das war für uns eigentlich jetzt, klar, rational gesehen, wussten wir schon, das ist tragisch und es ist auch tragisch. Aber es hat uns nicht so stark betroffen, weil es war ja nicht unsere eigene Mutter oder unsere eigene Oma, die uns plötzlich nicht mehr erkannt hat. Und das macht, glaube ich, schon ganz viel aus, dass man dann zwar emotional involviert ist, aber dass einen das nicht so stark trifft wie Angehörige. Weil ich glaube, das ist nochmal ganz anders zu sehen, wie da so ein Mensch zerbröckelt eigentlich, den man sein Leben lang gekannt hat. Also das würde ich nicht unterschätzen, dieser Blick von außen. Hat da, glaube ich, auch viel geholfen.
Wie viel haben euch die Angehörigen über die Menschen von früher erzählt? War das auch dann nochmal ein Thema?
Das war nicht so unser Fokus, um ehrlich zu sein. Ein bisschen schon, aber es ging nicht darum, die Biografie von diesen Menschen aufzudröseln und zu erzählen. Also sie kommt stellenweise durch in unserem Film, aber wie gesagt, wir waren irgendwie im Hier und Jetzt und mir war es eben ganz wichtig bei der Interviewführung, die nicht auszufragen. Und ich habe so Fragen auch ganz bewusst vermieden. Also, was haben Sie denn gemacht? Was war denn Ihr Beruf? Wo waren Sie als Kind? Das sind unter Umständen Fragen, die manchmal beantworten können, manchmal nicht. Aber ich habe da extrem Abstand davon genommen, weil ich die einfach nicht in eine Situation bringen wollte, wo die sich ausgefragt vorkommen und dann auch so offensichtlich scheitern. Mhm. Weil das können sie halt einfach nicht mehr beantworten. Aber deshalb haben wir auch gesagt, okay, das ist jetzt auch nicht wichtig. Wir fragen halt dann jetzt in dem Moment. Und wenn dann einer sagt, ich gehe gerne raus, dann fragt man halt, warum gehen sie denn gerne raus? Was gibt ihnen das denn? Und dann ist man eben immer in dem Moment und immer in der Situation. Und dann läuft man nicht so schnell Gefahr, eine Frage zu stellen, die nicht beantwortet werden kann.
Das Hier und Jetzt quasi einzufangen und eben dann auch, wie seid ihr dann rangegangen? Ihr habt diese Gespräche gehabt, ihr habt sie begleitet. Musik ist ja immer Musik und Demenz, das ist, sind eure Schwerpunkte gewesen, ne? Das ist der Fokus. Wie seid ihr rangegangen, dann dieses Material zu montieren? Wie habt ihr die Dramaturgie dann gebaut? Ihr habt wie viele Protagonisten?
Ne? Vier
Protagonisten, die dann, wie man die eben auch, wenn man die, muss man ja auch irgendwie eine Balance halten. Wie seid ihr rangegangen dann an die Sichtung des Materials und daraus eben dann den fertigen Film zu machen?
Also es gibt, es gibt drei so Erzählstränge, kann man sagen. Also Protagonisten, vier, also zwei davon zusammen, also drei Stränge. Und in der Vorbereitung haben wir, jeder von uns, sich dann einen Strang vorgenommen und da Stücke draus gebaut und das nachher dann parallel montiert, Parallelmontage sagt man da. Und da war es natürlich dann schwierig zu gucken, wie funktioniert das wieder aufeinander. Ging aber relativ gut in der ersten, im ersten Durchgang. Und haben das dann immer wieder verfeinert dann.
Die sind aber jetzt wieder untereinander verschränkt.
Genau, verschränkt. Ja, genau.
Also wir haben dann ganz praktisch gesehen, hat jeder dann seinen Erzählstrang in, sagen wir mal, 5 bis 10 einzelne Clips geschnitten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Jeder Erzählstrang hat eine Farbe von einem Post-it bekommen. Und dann haben wir da drauf geschrieben, wie die Szene heißt. Und dann haben wir die ganze Wand voller Post-its gemacht und haben geschaut, hier kommt jetzt Rot, hier kommt Grün, hier kommt Gelb. Ah, hier ist jetzt ein bisschen zu viel Grün. Hier müssen wir es wieder ein bisschen auseinanderdröseln. Und haben den dann so erstmal auf der Wand mit Post-its montiert, dann grob so geschnitten und dann geschaut, welche Übergänge funktionieren. Welche Blöcke muss man vielleicht nochmal ändern. Das dann noch verfeinert und dann auch immer wieder die aktuelle Version Bekannten gezeigt, um zu schauen, funktioniert es auch bei einem Zuschauer, der die Geschichte gar nicht kennt. Und so sind wir dann vom ganz Groben ins Feine gegangen und dann ist der Film so entstanden.
Und sonst Dramaturgie kann man, glaube ich, noch sagen, dass wir immer erstmal die Person kennenlernen und dann geht es über zum Thema Musik und dann geht es sozusagen weiter. Also so sind die Blöcke dann so ein bisschen gegliedert gewesen.
Das hattet ihr euch dann schon auch gegenseitig vorgegeben, so als ihr dann das Material hattet? Dass ihr so erzählen wollt und sollt, dass drei ähnliche Erzählstränge entstehen?
Eigentlich nicht, nee. Eigentlich, glaube ich, waren wir in der Herangehensweise erstmal frei und dann merkt man ja aber auch selbst, es macht ja auch wenig Sinn, mit einer Sequenz einzusteigen, in der man die Person gar nicht kennt, in der man gar nicht weiß, was passiert.
Wir hatten auch mit der einen Protagonistin einige Drehs mehr als mit dem anderen dann wieder. Deshalb war das dann zwangsweise auch so, dass es nicht komplett parallel erzählt werden kann dann.
Wie schwer ist euch Kürzen gefallen? Kill Your Darlings gehört zum Geschäft?
Eigentlich war es, ja, es gab immer wieder Szenen, da haben wir dann wirklich zu dritt sehr lange rumgedoktert. Es war aber auch so, als wir die erste Abnahme hatten mit unseren Betreuern, also Susanne Marschall vom Lehrstuhl Film und Fernsehen und Kurt Schneider vom Zentrum für Medienkompetenz, hatten wir eine lange Version gehabt von irgendwie eigentlich die Länge, die es jetzt auch schon hat, und haben gesagt, mit der Länge gehen wir jetzt mal in die Abnahme rein. Und da war es dann auch sofort so, wow, der Film, das ist ein Langfilm, der braucht diese Länge, den dürfte auf keinen Fall mehr noch weiter kürzen.
Also nicht eine 60 Minuten oder 45 Minuten Version, sondern auf die 90 Minuten habt ihr euch dann...
Genau, 85 sind es jetzt geworden, genau.
Das klingt ja für eine Abschlussarbeit ganz schön aufwendig. Also ihr habt den Film dann als Abschlussarbeit genommen. Ich weiß nicht, ihr alle drei oder nur einer von euch?
Alle drei.
Alle drei. Ist das, ich kenne mich da nicht aus bei den Abschlussarbeiten in dem Bereich, ist das normal, dass das so unglaublich aufwendig ist und sogar ein Kinofilm dabei rauskommt? Oder ist das jetzt speziell bei eurem Thema und eurem Projekt?
Also Langfilme gab es in den letzten Jahren, glaube ich, tatsächlich weniger als Abschlussarbeiten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man einen Film als Abschlussarbeit anfertigt, als Werkstück, als praktisches Projekt. Aber ich glaube, wir hatten letztens schon überlegt, es waren 2, 3 in den letzten Jahren, die, glaube ich, tatsächlich ähnlich waren.
Aber es ist auch durchaus dann üblich, zu mehreren das natürlich zu machen, weil klar, Film ist aufwendig, ne? Die einzelnen Gewerke, also allein einen Film drehen, ist fast unmöglich.
Und habt ihr denn vor, in dieser Konstellation vielleicht auch nochmal zusammen ein Filmprojekt zu machen?
Also ich glaube, in dem Umfang und der Länge wird es jetzt erstmal schwierig, weil das schon sehr, sehr, sehr zeitintensiv ist. Konstanze ist jetzt ja bereits nach Augsburg gezogen. Ich arbeite mit Konstanze zwar klar, gerade schon an einem nächsten kleinen Filmprojekt, aber das geht in eine ganz andere Richtung. Olli ist schwer beschäftigt am Zentrum für Medienkompetenz. Von daher hat einem auch dieser Rahmen Abschlussarbeit an der Universität einfach eine unglaubliche Freiheit gegeben, sich da auch sehr zeitintensiv damit zu beschäftigen. Und von daher ist momentan erstmal, glaube ich, das nächste Filmprojekt eher in weiter Ferne, in dieser Konstellation.
Ich denke, das ist auch so, wir haben immer gesagt, oh, jetzt die Premiere, das ist so der krönende Abschluss. Aber aufgrund der ganzen Rückmeldungen, die jetzt schon kommen, obwohl der Film noch gar nicht gelaufen ist, glaube ich, ist es auch ein Anfang wiederum. Weil klar, ist natürlich für uns schön, wenn jetzt viele Menschen den Film sehen können. Also das heißt, da kommt auch durchaus jetzt Arbeit auf uns zu, den Film mehr Menschen noch zugänglich zu machen, zu zeigen. Pressearbeit zum Beispiel, wie hier im Radio gerade. Und das ist jetzt, das startet jetzt gerade. Deshalb ist es so ein Abschluss, aber auch so ein Beginn.
Und das heißt, ihr geht dann auch zu so Filmfestivals oder so? Oder ist das jetzt erstmal nur in Tübingen? Also das heißt nur in Tübingen, das ist ja schon mal echt also großartig überhaupt, dass es hier im Kino läuft. Aber habt ihr denn vor, noch auf Filmfestivals zu gehen mit dem Film?
Ja, da muss man den Film zunächst mal einreichen, ja. Also das haben wir durchaus vor. Und dann mal schauen, wo wir genommen werden. Ansonsten kann man auch auf der Webseite dann jederzeit gucken, ausdemtakt.de. Da halten wir immer auf dem Laufenden, wo dann wieder Vorführungen sind.
Ist es denn schwierig gewesen, dass, ich mit meinen Schwierigfragen immer, aber tatsächlich interessiert es mich, ist es schwierig gewesen, den Film dem Kino hier anzubieten, dem Kinomuseum? Also haben die gleich Ja geschrien hier oder wie habt ihr das gemacht?
Na gut, dadurch, dass wir da einen Kontakt haben vom jetzt Zentrum für Medienkompetenz zum Kino, war das natürlich ein bisschen einfacher, als wenn jetzt irgendjemand kommt und da anfragt. Ansonsten ist es so, dass eigentlich die Premieren von so Filmen hier am Institut für Medienwissenschaft eigentlich immer auch im Kino dann stattfanden. Da war es eben oft im Arsenal, nur da haben wir relativ schnell gesagt, das wird vermutlich zu klein werden für uns. Einfach aufgrund dessen, die vielen beteiligten Menschen am Film, die ganzen Einrichtungen, die Philharmonie etc., die wir natürlich als alle einladen und wo wir uns freuen, wenn da möglichst viele kommen, da wird dann das Arsenal leider zu klein sein.
Wie geht's denn dann weiter? Was glaubt ihr denn, wie lässt sich das verkaufen? Ihr kriegt gerade eine sehr positive Resonanz, aber wie erklärt ihr euch das zum einen und wie geht es dann weiter mit dem Hype? Geht es dann ins Fernsehen oder...
Ich glaube, das können wir momentan noch nicht absehen. Ja. Also es gibt am nächsten Samstag um 17.30 Uhr eben die Premiere und in der Woche drauf noch weitere 4 Vorführungen. Wir planen momentan Vorführungen auch in Augsburg. Es wird vermutlich auch noch hier in der Gegend noch weitere Kinos geben. Mit denen sind wir auch jetzt schon in Gesprächen und hoffen natürlich, dass wir dann noch weitere Kanäle finden. Im allerbesten Fall läuft der Film noch auf vielen Festivals und im Fernsehen und überall. Aber das wissen wir alles noch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt irgendwann um 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen sein wird, ist natürlich auch eher gering, aber wer weiß, was sich da noch ergeben könnte.
Und hier im Museum, ich kann es ja schon mal einmal noch schon mal durchgeben, wir können es ja später nochmal sagen, aber hier im Museum in Tübingen läuft der Film aus dem Takt vom 5. bis zum 8. Februar, also 4 Vorstellungen tatsächlich, was ja auch echt total viel ist. Also dafür, dass, ne, also dass ein Projekt ist von der Abschlussarbeit oder von der Uni, ist es ja echt, echt toll, dass man in so einem großen Kino 4 Termine bekommt. Haben die das euch vorgeschlagen oder war das euer Vorschlag?
Das ist so im Gespräch entstanden. Wahrscheinlich hat der Trailer auch einfach überzeugt. Und ja.
Ist man da schon ab. Ich bin da auch total dankbar. Das ist auf keinen Fall eine Selbstverständlichkeit. Und weil es jetzt noch die Frage kam, wie man sich das erklärt, ich glaube einfach, dass das Thema viele beschäftigt. Es gibt ja auch so Horrorprognosen, dass irgendwie ja, im Endeffekt, wenn wir nur alt genug werden, erkranken wir alle irgendwann an einer Demenz. Ja, von daher, es gibt viele Menschen, die Angehörige haben, die an einer Demenz erkrankt sind. So erkläre ich mir das.
Also auch
viele von dem Thema betroffen.
Ganz viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, denen ich unser Projekt vorgestellt habe, war immer die Reaktion, ah ja, voll spannend, meine Oma hat auch Demenz. Oder ah ja, so, also jeder kennt jemanden auch im näheren familiären Umfeld, weil wir einfach immer älter werden und die Wahrscheinlichkeiten, dass man daran erkrankt, immer höher werden. Und ich glaube, von daher besteht einfach ein Grundinteresse und eine langsam fortschreitende Enttabuisierung dieses Themas, weil immer mehr berichtet wird. Wir sind jetzt ja auch nicht die Einzigen, die medial über dieses Phänomen berichten. Und von daher, glaube ich, ist dieses Interesse, so ein Grundinteresse einfach auch vorhanden.
Demenz also, und... Entschuldigung, ja, Konstanze?
Ich zu sagen zur Entstigmatisierung, weil da gibt es mittlerweile echt einige Vereine, Privatinitiativen und so weiter, die sich dafür einsetzen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil man schon eben ja dazu übergeht, zu sagen, die verstehen nichts mehr, die setzen wir jetzt, die kommen jetzt ins Pflegeheim und fertig. So. Und wenn wir alle so ein bisschen besser lernen, damit umzugehen und auch diese Fehlleistungen, die diese Menschen dann machen, also keine Ahnung, ohne Schuhe vor die Tür oder die Hausschuhe im Kühlschrank, so ganz der Klassiker, wenn man die anfängt anders zu betrachten, dann kann man, glaube ich, auch besser mit den Menschen dann auch noch zu Hause lange leben, beispielsweise.
Wie sieht es denn aus mit den Musikrechten, fällt mir gerade noch ein. Ne? Ein Film mit Musik, und das ist doch auch immer ein großes Thema, ein großes Problem.
So. Sicherlich, ja. Und das ist auch mit immer das Ziel bei so einer Masterarbeit, natürlich zu schauen, dass man die so erwirbt, die Rechte, dass man den auch öffentlich zeigen kann. Ne? Und da erstmal ein großes Dankeschön an die Philharmonie in Reutlingen, dass sie da auch die Musik uns jetzt, die Aufnahmen von den Konzerten, dass wir die auch einfach so verwenden dürfen. Gut, da ist ein Stück von Mozart zum Beispiel dabei, das heißt urheberrechtlich ist das abgegolten. Und auch andere Stücke, die wir dann noch verwendet haben, die nicht aus den Konzerten stammen, da haben wir eben auch gezielt was ausgesucht, wo wir uns nicht jetzt eine Kette ans Bein legen, sondern die wir abgelten können mit Lizenzgebühren, aber trotzdem frei sind jetzt in der Verbreitung dann auch wieder.
Und ansonsten behaltet ihr zu dritt die Rechte an dem Film? Oder liegt es bei, wo liegen die dann?
Die Nutzungsrechte, meinst du? Genau. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht so beantworten, wenn uns da jemand einen tollen Deal vorschlägt und das dann eine Verleihfirma beispielsweise in die Kinos bringt und eine Blu-ray noch draus macht, dann sind wir dafür offen, natürlich, klar.
Frage des Preises. Noch gehört es uns.
Noch gehört es uns.
Alles eine Frage des Preises. Was passiert am Samstag bei der Premiere noch Besonderes? Haltet ihr Reden?
Also zunächst mal werden ganz viele Menschen anwesend sein, die auch im Film mitgewirkt, mitgearbeitet haben, Protagonisten teilweise auch und Philharmonie. Wir sind natürlich da und es wird dann, wir wollen eigentlich relativ schnell mit dem Film starten, das ist ja immer so, wenn man ins Kino kommt, will man eigentlich den Film sehen und werden im Anschluss dann aber auf jeden Fall noch ein paar Worte dazu sagen und auch für Fragen zur Verfügung stehen.
Diesen Samstag, 4. Februar, im Kino Museum, großer Saal.
17.30 Uhr, genau.
17.30 Uhr.
Also. Mal gucken, also wir werden es relativ kurzfristig entscheiden. Es riecht stark nach großem Saal momentan schon, ja.
Da gehen wie viel rein?
Ich weiß nicht, ob wir ihn füllen werden, ja. Also es ist sehr viele, ja.
Ja, schön, dass ihr da wart. Oliver Lichtwald, Christoph Jeckle und Konstanze, du zugeschaltet. Toi, toi, toi für die Premiere.
Danke.
Vielen Dank.
Und danke für die offenen Worte.